Eine neue Woche, eine neue Folge von der Ersatzbank ist zurück und wir haben einige Themen, gar nicht so viele finde ich, aber doch etwas, worüber wir sprechen müssen. Es gibt natürlich weiterhin Ankündigungen zu EA FC 24. Wir haben ein bisschen News zur Euro 24, also die EM im eigenen Land und natürlich auch über diverse Dinge, die jetzt in FIFA 23 noch abgehen. Zum Ende hin, da ist das große Thema Footies und wie man sie nicht bekommen kann.
Ja, also eigentlich kann man gefühlt alle nicht bekommen, die wirklich geil sind und die man unbedingt spielen möchte, denn die gibt's irgendwie richtig nur in Packs und das ist, glaube ich, auch der finale Sargnagel in diesem Footies-Event dieses Jahr und das ist, glaube ich, auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich gar nicht so hart den Drive habe, das dieses Jahr zu spielen. Letztes Jahr weiß ich noch, dass ich zum Footies wieder angefangen habe, richtig rein zu grinden, weil das eigentlich immer Bock gemacht hat, aber diese ganzen richtig coolen Karten, die es gerade gibt, die gibt's irgendwie dann gar nicht in Reichweite. Also wir haben ja jetzt zum Schluss alle so ein 85x10 Pack bekommen. Haben wir? War es 85x10? Ich glaube ja, ne?
Ja.
Genau. Wie war denn deins?
Ja, das war so semi. Ganz ehrlich, ich muss sagen, 84x10 ist irgendwie eher das Ding, ne? Also so
84x10 ist zumindest der Packgrind gerade, ja.
Ja, genau.
Was war denn drin in deinem Pack? War irgendwas Remarkable Spielbares drin?
Nicht.
Okay,
nee,
also ich habe
also in dem anderen Grind.
Okay, ich hab immerhin den Footies Hero Mascherano bekommen. Den möchte ich noch mal testen. Ich habe ihn noch
aber
nicht gespielt.
Aber der ist nichts wert, ne?
Nee, wert ist der bestimmt nichts. Aber ich bin prinzipiell, gehört für mich Mascherano zu einem der underratedsten Spieler seiner Generation, weil er einfach unfassbar. Also so ein bisschen wie Sergio Busquets, weißt du, so der war da, wenn man ihn braucht, der hat einen richtig starken Job gemacht, der hat eine tolle Übersicht gehabt, der hat die Lücken geschlossen, die anderen hinterlassen haben, das war so ein richtiger Teamspieler, so Spieler, die so unterm Radar spielen, weil sie einfach nicht herausragend sind, das ist so, da in die Kategorie fällt Mascherano mit rein für mich persönlich. Deswegen bin ich auch froh, den gezogen zu haben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, da gehe ich vielleicht jetzt mal auf diesen Packgrind rein. Ich habe jetzt natürlich mehrfach, also bestimmt schon 100 Mal gefühlt, diese 84x10 SBC gemacht. Das macht auch Spaß, man kriegt immer irgendwie Futter raus. Eigentlich hatte ich selten Packs, die wirklich schlecht waren, aber immer so zumindest, dass man halt einfach nochmal einen neuen Durchgang machen kann, ohne dass man jetzt nochmal zusätzlich was kaufen müsste. Und das ist sehr schön. Ich habe dreimal alles von gezogen. Ich glaube, so innerhalb von 10 Packs. Also wirklich hintereinander weg. Ich habe den Falcao gezogen. Ich habe Florenzi gezogen. Aber halt so die richtig dicken Karten bleiben halt weiterhin aus. Ich habe diverse Icons auch noch gezogen. Und man muss natürlich sagen, also man bekommt auch sehr gute Karten durch diesen Grind, wenn man dann zum Beispiel einen 99er Zidane, der einfach wirklich sehr, sehr gut ist, abschließt. Und das ist wirklich kein Hexenwerk gewesen. Das habe ich gestern so relativ fix gemacht. Ronaldinho ist jetzt auch in greifbarer Nähe. Also man kommt jetzt auch an gute Karten, aber eben nicht an diese Footies-Karten, wie eben CR7 oder Messi, weil die einfach nicht mehr in Packs sind und nur eben für eine Woche in Packs waren. Und das ist halt sehr schade.
Ja, das kommt natürlich dazu. Dieses packgetriebene zeitliche Event-Level, was dazu kommt, dass es halt eben nach ein paar Wochen oder nach einer Woche irgendwie wieder raus ist. Das ist halt schon wirklich auch scheiße. Also viel cooler hätte ich es beim Footies-Event fast gefunden. Ich meine, das hätte die Wahrscheinlichkeit, die zu packen, jetzt auch nicht unbedingt erhöht. Aber wenn die sich diese Teams gestackt hätten, also auf Team 1, kommt Team 2, kommt Team 3, kommt Team 4, kommt Team 5, so. So, dass dann irgendwann alle in den Packs sind. Und dann hätten sich diese 84-Plus-Sets auch richtig krank gelohnt. Oder das 85-Plus-Set zum Beispiel. Ich besitze jetzt übrigens, muss ich kurz einwerfen, ich besitze jetzt tatsächlich jede Version von Forlan, weil ich habe den Trophy Titan jetzt auch noch gezogen in dem 84+10.
Wir müssen mal noch kurz auch über die Auswahl der Footies sprechen, denn, also, das ist jetzt sehr subjektiv, ich habe es nicht so richtig nachgeprüft, aber Liverpool und Barcelona haben überproportional viele Footies. Also Liverpool, Gakpo, wir haben Konaté, den du über die Weekend League 35 Siege bekommst, wir haben Alisson, wir haben noch ein Liverpool-Spieler? Bin ich sicher, auf jeden Fall die drei. Wir haben bei Barcelona Araujo, wir haben Koundé.
Diogo Jota hast du vergessen.
Diogo Jota habe ich vergessen, genau. Also ne, irgendwie so, manche Teams haben so überproportional viele und jetzt kann man natürlich sagen, warum haben die einen Footy? Im Normalfall sollten die einen Footy bekommen, weil sie über die Saison hinweg in der Regel Karten hatten, die sehr beliebt waren und damit quasi eine Endgame-Version nochmal mit diesen Footies bekommen sollen. So war das ja früher eigentlich auch mal gedacht, ne? Butland, Smalling und so weiter. Und bei Araujo musste auf jeden Fall machen, Diogo Jota, weiß ich jetzt nicht, ob der so eine krasse Karte hatte beispielsweise. Konaté war am Anfang auf jeden Fall sehr beliebt, also wirklich zu Beginn von FIFA. Gakpo war natürlich auch beliebt, aber jetzt so, ne, da irgendwie Da hätte jetzt ein Goretzka quasi nochmal kommen können. Jetzt ein 99er Goretzka noch. Weil auch der hat ja 4 Karten bekommen, allein zum Upgraden zum Beispiel. Also ich finde einfach die Verteilung sehr seltsam.
Ich denke, Gakpo hat vor allen Dingen einen bekommen, weil er ja frisch gewechselt ist und jetzt die Wahrscheinlichkeit, den in High Quality nochmal zu spielen, in diesem FIFA-Teil nicht mehr so groß gewesen wäre. Ich denke, darum hat er einen bekommen. Diogo Jota, muss ich sagen, diese 85er Standardkarte war allein schon geisteskrank. Also die hat mir unfassbar gut gefallen. Auch ich kenne viele andere, die den auch immer und überall irgendwie gespielt haben, wenn sie konnten. Und dann später, ich muss jetzt mal kurz gucken, welche Promo das war. Ich glaube, es war das Fantasy. Ja, ein Fantasy-2-Team, die Karte, boah, ganz ehrlich, die ist auch massiv underrated gewesen, aber ich habe sie auch häufig gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass Diogo Jota tatsächlich eine bekommen hat, weil er viel gespielt wurde, was man dann manchmal vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Konaté, ja, doch, auch die UCL-Karte nicht zu unterschätzen. Gomez, keine Ahnung, warum der eine Karte bekommen hat, wenn ich ehrlich bin. Alisson verstehe ich noch weniger, den Tots wollte schon niemand spielen. Und es ist kinda funny, dass die Footies-Karte weniger wert ist als der Tots, gerade weil man den für SBCs braucht. Ja, also ich glaube, das sagt eine Menge. Und was man zu Liverpool vor allen Dingen sagen muss, was ich eigentlich am weirdesten finde, ist immer noch diese Ballers-Promo. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst, aber diese Footballers-Promo ist the most random Promo ever, war only Premier League und keine Ahnung.
Nee, nicht only Premier League, weil du hast McGeady auch bekommen und noch einen aus der Saudi League und noch irgendeinen, glaube ich. Also das war mit Minimaleinschlag andere Ligen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt auch fast alle Spieler aus dieser Promo in irgendwelche SBCs geballert, weil ich die einfach überhaupt nicht mehr sehen kann und will.
Ja.
Also das war wirklich die beschissenste Promo überhaupt und hatte überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich die jetzt auch einfach mal weggestoßen. Und da waren ja auch mindestens 2 Oxlade-Chamberlain dabei. Diaz war dabei. Hatten wir noch einen weiteren
Spieler
von Liverpool da drin?
Nee, die beiden auf jeden Fall. Und dann war es ja so ein Ederson von City und Richarlison von Spurs, glaube ich. Irgendwer von Spurs.
Kulusevski.
Ja, aber keine Ahnung. Also die Promo war so irrelevant, dass ich wirklich gar nicht checke, was die für einen Mehrwert hätte bringen sollen oder so.
Ja, aber da hatten wir ja ganz viele von denen. Ich find's eher jetzt so absurd, weil eigentlich müsstest du jetzt dein Team mit Footies vollballern und alles, was du an Shapeshiftern und Team of the Season und so weiter hast, ist eigentlich jetzt schon komplett überholt, weil eigentlich alle Karten aus dem Footies-Event sind besser, selbst wenn sie günstig sind. Also, ne, siehe so ein Mascherano ist halt eigentlich eine krasse Karte, aber kostet halt nix, kannst du einfach so mit reinhauen. Und eigentlich ist das aber auch schon wieder überholt, wenn du dann halt eben Zidane und so weiter machst, weil ich meine, 99er Zidane, was willst du jetzt noch für besseren Achter haben? Ich spiele ihn aktuell im Sturm, kann sie überall spielen letztendlich. Also Roberto Carlos ist wahrscheinlich mit der beste Linksverteidiger, ist eine Coverstar-Icon. Ronaldinho, brauchen wir nicht drüber reden, dass das eine der besten Karten ist. Zidane, 99er-Karte, ist auch eine der besten Karten. Und so werden jetzt eigentlich alle Karten, die noch so kommen in diesem Icon-Coverstar-Ding, alles wieder an Footies überbewerten. Und dieses permanent, du musst eigentlich alle 2 Tage dein Team umbauen wieder und verbessern, finde ich irgendwie zu viel. Also, da geht mir auch der Spaß verloren, weil du nutzt diese Karten ja nicht mehr. Guck mal, du schließt jetzt irgendwie für 1,5 Millionen Coins Zidane ab und spielst den eigentlich nur noch 3 Spiele und irgendwie dann hast du das Gefühl, ja, ich muss eigentlich schon wieder eine neue Karte da reinsetzen, weil die ist halt besser. So, auch wenn eine 99er Karte eigentlich nicht zu toppen sein sollte.
Ja, aber andererseits, genau das ist ja Footies. Also ich war, ja, bestimmt wie bei dir, das kann manchmal wenig Spaß machen, aber andererseits kriegst du halt für einen Apfel und ein Ei einen Haufen coole und nice Spieler und eigentlich ist ja das auch, was so den Footies-Vibe ein bisschen ausmacht, dass du genau das immer tun kannst. Also du kannst wirklich viel Schwachsinn ausprobieren, kannst vielleicht auch mal tatsächlich Spieler spielen, die die ganze Saison irgendwie gar nicht so krasse Karten hatten, ne? Ich meine, da ist ja dann vielleicht Gakpo jetzt ein gutes Beispiel. Ich glaube, der hatte der hatte den POTM, stimmt, me remember. Und dazu diese World Cup-Karte. Und jetzt kannst du den aber nochmal als Footies auch, wenn du den halt geholt hast, auch nochmal spielen, ne? Das ist halt schon cool. Das ist Teil des Events am Ende, ne? Dass du da wirklich jeden Tag was anderes machen kannst.
Ja, so grundsätzlich schon, aber also ich komme damit trotzdem nicht so richtig zurecht. Ich finde das trotzdem jetzt nicht so top irgendwie insgesamt. Aber da kommt dann halt auch dazu, dass Spieler wie Alisson, der vermeintlich der beste Torwart sein sollte, zumindest von den Trades her und auch von seinen Werten her, der spielt sich so granatenmäßig komisch. Also meistens habe ich echt so das Gefühl, der macht einfach gar nichts und lässt echt viel rein. Also der beste Torwart ist das definitiv nicht. Da ist wahrscheinlich Van der Sar nach wie vor der Beste. Muss ich jetzt einfach nochmal so staten. Auch wenn das 6 Ratingpunkte Unterschied sind, von einer 92 auf eine 98. Aber, naja, diese Coverstar-Icons, das ist auch noch so ein Thema. Eine Coverstar-Icon müsste eigentlich kommen, und das fände ich jetzt noch so genial, nämlich Miro Klose. FIFA 08. Das wäre jetzt die Möglichkeit, nach diesem Recordbreaker bei Lazio Rom endlich mal wieder Klose eine wirklich top, top, top Karte zu geben. Was stell dir jetzt vor, so ein 98er Klose oder so? Als WM-Rekordtorschütze. Das wäre jetzt mal noch verdient. Und stattdessen kommen jetzt halt nur so die ganzen, ich sag mal, Standardspieler. Eine Ronaldinho freue ich mich natürlich auch, sieht dann auch cool und so, aber das wäre jetzt eigentlich die Karte, die noch kommen müsste, meiner Meinung nach.
Ja, durchaus. Aber das ist halt auch wieder dann unsere Sichtweise, unsere Brille. Ne? Wir interessieren uns natürlich dafür, ob das für viele andere relevant ist, weiß ich gar nicht. Viele, ich glaube, es gibt mehr als genug Leute, leider Gottes, die einfach nicht checken, dass Klose tatsächlich Rekordtorschütze ist.
Ja, aber da muss man jetzt, guck mal, zum Beispiel auch Shevchenko. Also auch ein klasse Typ und so weiter, hat auch Erfolge gehabt und war auch ein Coverstar und so weiter. Der hat eine richtig gute Karte bekommen. Und Shevchenko ist jetzt, also wahrscheinlich auf dem gleichen Level wie ein Miro Klose. Wenn du so überlegst, was der erreicht hat, was der gewonnen hat und so weiter. Und letztendlich, wie gesagt, Klose ist halt WM-Rekordtorschütze. Das ist halt ein Titel, den er sogar über Ronaldo hat. Also, ne? Da ist der besser als der brasilianische Ronaldo. Das muss ja irgendwie eigentlich im Verhältnis stehen. Finde ich. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn diese Karte noch kommt. Ich glaube es aber nicht. Jetzt kommt ja noch auf jeden Fall Del Piero. Letztendlich kannst du halt irgendwie so ein komplettes Team mit diesen Coverstar-Icons machen. Und ich glaube, da wird es am Ende doch drauf rauslaufen. Vor allem, wenn der Packgrind jetzt läuft.
Wenn der Packgrind läuft, ja. Packgrind ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ich meine, ich habe ja jetzt auch gestern zum Beispiel auf Twitter überall gesehen, dass man tatsächlich einfach mit L1, R1X irgendwie die Packs super fast skippen kann. Also, dass du die ganze Animation rausskippen kannst. Das ist auch sehr, sehr wild. Und dadurch geht der Packgrind einfach noch schneller.
Krass, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal ausprobieren. Das ist jetzt so meine Mission. Ich mache jetzt Ronaldinho fertig noch, vielleicht heute Morgen. Mal gucken, wann ich Zeit dazu habe. Und dann spiele ich vielleicht auch noch ein bisschen. Ich habe gestern die Weekend League Quali gespielt und es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin nämlich endlich wieder in meiner Endgame-Formation 4-2-4 angekommen. Und es hat so Bock gemacht. Einfach schön immer über außen, immer mit Vorstöße an der Seitenlinie, dass du wirklich richtig breit stehst, schön Flanken rein und so. Das hat so Spaß gemacht. Ich war so unbezwingbar, alle 10 Spiele gewonnen. Dann starte ich in die Weekend League und dann passieren wieder die komischsten Dinge, wo ich dachte so, wie kann ich dieses Spiel verlieren? Ich war der Bessere und ich krieg hier irgendwie, ne, Thema Alisson, die Bude voll. Ganz, ganz schlimm. Also, das Gameplay bleibt halt nach wie vor so ein Ding, aber ich hatte zumindest in der Quali extrem viel Spaß mit diesem Team. Und gerade auch mit Zidane vorne drin, das war schon sehr nett.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe jetzt die Woche tatsächlich gar nicht gespielt, deswegen kann ich nicht unbedingt was reinwerfen. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall den Mascherano mal testen. Ansonsten habe ich gesehen, es gibt einen Florenzi auf dem Markt. Der hat sich da auch irgendwie dazwischen gesneakt und Florenzi ist einfach Florenzi. Ich glaube, er kommt im echten Fußball auch nie daran dran, was er in FIFA quasi für uns alle erreicht hat. Das muss man ja auch mal sagen. Dasselbe geht, glaube ich, auch eben für den angesprochenen Ramirez der letzten Folge. Denn da sind ja jetzt zum Beispiel die Werte bekannt.
Ja, und die Werte bei gerade Ramirez sehen halt auch wieder genau nach dem aus, was wir schon versucht haben, euch zu vermitteln. Der wird komplett Meta sein zu Beginn, weil er einfach das Tempo hat. Ich glaube, er hat 89 Tempo und damit sogar noch mal einen Punkt mehr als sein maximales Tempo auf der Goldkarte damals. Und er ist Hullet Gang. Jetzt hat man tatsächlich auch schon die Vermutung, dadurch, dass es ja nur noch eine Icon-Version gibt, auch das haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen, aber dass Hullet selbst nicht mehr Hullet Gang ist, das wäre natürlich sehr interessant. Müssen wir mal abwarten, ob das dann tatsächlich so ist. Aber wenn dann Ramirez stattdessen Hullet Gang ist, ist das irgendwie komisch, finde ich. Weil eigentlich müssten ja Icons über Heroes stehen noch.
Durchaus, aber es ist trotzdem keiner weird. Ich meine, diese Karte, also, ich glaube, das ist sogar seine beste Karte. Ich muss das jetzt noch mal Ramirez Foot, FIFA 15, whatever, keine Ahnung, ich brauche einfach nur einen Link gerade, so. Full Player History, also das interessiert mich jetzt wirklich nochmal. All Ramirez Cards, also ich meine, der hat doch nie eine so hohe Karte gehabt, das ist halt einfach wirklich Wahnsinn. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten an dieser Karte stört, und das kann auch daran liegen, dass sie vielleicht mittlerweile eine Berechnung anders machen, meinetwegen. Fine for me, whatever. Aber der Mann bekommt eine 80 an Schuss. Und sein bester Schusswert jemals, aha, doch, in FIFA 12. Gut, aber die Informs kann man auch nicht mehr für voll nehmen, glaube ich, rückwirkend. Waren 82. Und das war eine 82er Informkarte mit 82er Schuss. Und die 81er Informkarte davor hatte 72 Schuss. Ja, also plus 10 auf Schießen hat die bekommen. Und sein Standardwert so bei Schießen war eigentlich immer um die 70. Und dann bekommt er auf dieser Karte eine 80. Also, das ist wirklich, das ist eine reine Und jetzt macht diese Kooperation mit Foot Marvel auf einmal sehr viel Sinn. Eine reine Fantasy-Hero-Karte, wirklich. Weil auf den Werten und auf den Leistungen, die er je gebracht hat, macht das einfach keinen Sinn mehr.
Das ist das, was ich vergangene Folge auch schon angesprochen habe. Da ist die Frage, wie viel Fantasy wollen wir denn? Also ist es, weil er einfach dieses Legacy hat, weil er eben für zwei FIFA-Teile sehr beliebt war und auch als Goldkarte allein schon sehr lange spielbar war, ist es das schon, also reicht das schon als Begründung dafür, dass er jetzt so einen Hero bekommt, weil es halt so eine Legende, ich sag mal, spielintern ist. Ramirez, nach dem kräht kein Hahn mehr. Also wenn du jetzt irgendwen fragst, kennst du einen brasilianischen ZM von Chelsea, irgendwie so 2014 oder so, da kommt doch niemand auf Ramirez. Also wirklich nicht. Da sagt doch irgendjemand, ja, David Luiz vielleicht oder sowas. Ne?
Ja, also mit ikonisch hat das halt nichts zu tun, was der gute Mann da quasi liefert. Ne? Also da sind wir mal, machen wir mal Butter bei die Fische. Und das ist auch irgendwie das Weirde. Und an dem Punkt, ich kann viele Sachen echt gut nachvollziehen, aber irgendwie beim Ramirez bin ich irgendwie raus einfach. Ich weiß auch nicht.
Raus ist auch, die Überleitung muss ich jetzt einfach mal nehmen, Neymar, denn der hat sich jetzt dazu entschieden zu wechseln. Ich will gar nicht drüber reden, wie deprimierend das ist, was der da alles hinterhergeworfen bekommt und wie die Saudi-Liga mit Geld um sich schmeißt und wie ekelhaft ich das finde. Das soll einfach mal Statement jetzt genug sein, aber Neymar wird auch als Saudi-League-Spieler dabei sein. Und damit müssen wir auch mal kurz drüber sprechen, wie krass die Saudi-League als Starter-Team fungieren wird. Wenn wir dann auch noch Al-Owairan haben, der dann dadurch, also ich gehe mal davon aus, dass er auch im nächsten Teil wieder enthalten ist, der noch mal krasseren Wert bekommen wird, einfach weil er die perfekten Links bietet für solche Spieler wie Neymar, Ronaldo etc., selbst wenn die schlechtere Werte haben sollten durch dieses Downgrade eben in der Saudi-Liga. Aber was da abgehen wird, ist richtig krass, finde ich, weil das, also Saudi-Liga jetzt mit den Karten, die da so drin sind, ich bin mir sehr sicher, dass 3-4 Spieler eigentlich in vielen Teams zu Beginn sein werden. Gerade sowas wie Neymar und so.
Die Frage ist doch tatsächlich, ob sie das tatsächlich sein werden für viele Spieler, denn dadurch, dass so viele Spieler in diese Liga jetzt gewechselt sind, kann sich EA auch eigentlich nicht erlauben, denen zum Beispiel irgendwie ein krasses Downgrade oder sowas zu geben. Das heißt, die bleiben auf jeden Fall spielbar. Und durch die Masse an guten Spielern, die da ist, sind sie auch auf einmal linkbar. Das heißt, die Möglichkeit, dass die Preise für diese Karten tatsächlich doch hoch ist, ist auf einmal auch wieder gegeben. Also im Regelfall war es ja irgendwie so, okay, die wechseln dahin und kein Mensch weiß, wie man sie einbauen soll. Ich finde, so ein Dauerbeispiel für eine gute Karte in der Saudi League, die irgendwie man immer mal versucht hat einzubauen, aber gar nicht so einfach war damals Anderson Talisca. Ja, aber jetzt ist das Ding, jetzt sind auf einmal irgendwie alle da. Wir haben auch noch einen richtig spielbaren Hero, der unfassbar beliebt ist aus der Liga. Und in meinen Augen wird das den Preis dieser Karten tatsächlich doch noch auch nach oben bringen dann wieder.
Und damit haben wir eigentlich jetzt das Szenario, was im Weltfußball hoffentlich nicht eintreten wird, dass nämlich die Saudi League eine der Top 5 Ligen wird. Jetzt haben wir im EAFC 5 Top Ligen, ne, die sind bekannt, und die Saudi League. Und aus diesen 5 Ligen werden sich die Teams zusammensetzen. Also, es ist komplett bescheuert. Das tut mir so weh eigentlich, dass das so kommt, aber es ist jetzt eben so und das wird einen großen Anteil haben, gerade zu Beginn des Spiels und wahrscheinlich auch dann sehr im Verlauf, wenn wir dann ein Flashback Neymar beispielsweise sehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass sowas kommen wird im Laufe der nächsten Saison. Ich glaube generell, dass da viele Flashbacks kommen werden, weil da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, was bedeutet das jetzt für so einen Neymar, sollte der dann irgendwann seine Karriere beenden, weil offensichtlich hat er keine Angebote mehr aus Europa bekommen, weswegen er auch dann in die Saudi-Liga wechselt. Macht sowas einen Spieler, also macht so ein Wechsel grundsätzlich einen Spieler zu einem Hero oder zu einer Icon bei einem Karriereende?
Ja, seine Zeit mit FC Barcelona war durchaus sehr großartig, aber seine Zeit mit PSG war jetzt nicht unbedingt von den größten Erfolgen gekrönt. Ich meine, am Ende haben sie halt die Liga, überspitzt gesagt, natürlich ein bisschen gefarmt. In der Champions League hat es aber irgendwie am Ende dann doch nicht gereicht. Und dann bleibt eigentlich nur diese Zeit bei FC Barcelona. Und dann muss man vielleicht auch nüchtern attestieren beim FC-Vermächtnis, was er sich da, wenn man davon sprechen mag. Ja, also wir reden jetzt hier einerseits natürlich von dem, was er im Fußball erlebt hat, aber wie sich das dann eben auf das Spiel auswirkt mit kommenden Karten und in meinen Augen für das FC-Vermächtnis, was er dann für eine Karte bekommen könnte, ist es einfach keine Icon mehr, sondern das ist dann ein La Liga-Hero, der extrem krass ist einfach.
Da würde ich absolut mitgehen. Ich habe gerade auch überlegt, so, also Neymar für mich auf jeden Fall ein Hero, La Liga. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bayern-Spielern das machen würde, dann wäre für mich tatsächlich ein Thomas Müller ein Bundesliga-Hero mit extrem guten Werten. Und so Lewandowski wäre aber tatsächlich wahrscheinlich eine Icon. Einfach weil er als polnischer Spieler mit dem, was er gerissen hat über die Jahre bei Bayern, einfach ein Icon wäre. So, und da sind wir aber auch ganz klar, ne, Messi, Ronaldo, das ist das Icon-Level, das du eigentlich haben müsstest bei Spielern, die dann jetzt so ihre Karriere beenden, meiner Meinung nach. Also so ein Ibrahimovic wäre ein Icon zum Beispiel auch, ganz klar.
Ja, absolut. Und so ein Lewandowski, der ist ja auch an sich noch gar nicht mal, also der ist auch eigentlich gar nicht daran vorbei, ein Lewandowski hat durchaus auch einfach Icon-Potenzial, weil er nicht nur mit FC Bayern dann die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, sondern eben auch 2010 und 2012, also Saison 10, 11 und 11, 12, die beiden Saisons mit Borussia Dortmund. Dazu ist er jetzt auch schon spanischer Meister mit FC Barcelona geworden. Diverse deutsche Pokale mit auch Dortmund, die das Double gewonnen haben in der Saison damals, dann mit Bayern, die Champions League mit Bayern. Diverse Torschützenkönige, ja, den Torrekord von Thomas Müller geknackt in einer Bundesliga-Saison mit 41.
Gerd Müller, nicht Thomas Müller.
Ach, Gerd Müller, mein Gott, es ist Sonntagmorgen, ich entschuldige mich für jeglichen Aussetzer an der Stelle. UEFA Fußballer des Jahres, Weltfußballer, glaube ich, von der FIFA auch geworden. Jetzt auch zum Beispiel in der Saison 22/23 direkt auch La Liga Torschützenkönig geworden, ja, also sorry, aber der Mann kommt eigentlich nicht drum rum, da eine Icon-Karte zu bekommen eigentlich.
Jetzt erstmal spielt er ja noch und das damit soll es auch erstmal sein. Wen wir aber nicht mehr spielen können, und da können wir eigentlich auch beim FC Barcelona erstmal bleiben, sind ein paar namenhafte Spieler und unter anderem Luis Suarez, der nicht mehr spielbar sein wird, Stand jetzt, also wenn da nicht noch irgendwas nachlizenziert wird oder so. Wir haben außerdem Lucas Moura, auch der eine sehr beliebte Karte. Ich erinnere mich an diesen einen POTM in FIFA 19, als der, glaube ich, für 30.000 gemacht werden konnte, 86er Karte, und der hat so lange gehalten. Also den haben so viele so lange noch gespielt, waren Top-Spieler. Wir haben Pato nicht mehr dabei, wir haben Marcelo und Paulinho nicht dabei. Auch Paulinho eigentlich immer eine Karte, gerade zu Beginn, so der perfekte Sub fürs ZM, weil er einfach sehr Hullet-Gang-mäßig unterwegs war. Wir haben James Rodriguez, auch einer von diesen gefallenen Helden nach der WM 2010. Nee, war es 14? 2010? 14? Nee, es war 14. Auch da nichts mehr eigentlich gerissen, was so sein Anspruch eigentlich war oder der Anspruch, den man an ihn gestellt hat. Wir haben Vidal nicht mehr drin und wir haben auch Payet nicht mehr dabei. Und auch das war eine Karte, gerade in dieser Saison mit der Weihnachtsmütze, die sehr beliebt war und die immer wieder gerne bei Special Cards gespielt wurde. Ich glaube, die normale Karte eher nicht so, aber immer wenn er eine Special Card bekommen hat, dann war die auch sehr beliebt.
Ja, das größte Problem, glaube ich, mit seiner normalen Karte war einfach, dass sie immer in LF war oder in Flügelpositionen und die Special Karten dann eben in zentralen Positionen, wo sie einfach viel mehr Value gebracht hat gerade. Aber du hast recht, es sind tatsächlich ein paar, ja, doch durchaus legendäre Foodkarten, die hier den Zyklus verlassen mit Pato, Marcelo, Paulinho, James Rodriguez, Vidal, Payet, Lucas Moura und Suarez, vor allen Dingen die Suarez-Karte schlechthin damals. Also, das sind wirklich Karten, die jetzt hier aus dem Zyklus gehen, die Langzeit-FIFA-Fans wirklich wehtun.
So kann man es sehr gut beschreiben, glaube ich. Wer auch nicht mehr offiziell zumindest FIFA spielen darf, sind Personen, beziehungsweise FIFA FC 24 spielen darf, sind Personen unter 12 Jahren, denn das ist die neue Einstufung und ich will jetzt gar nicht so krass drüber sprechen, aber erstmal, dass es so eine neue Einstufung gibt, ist sehr cool. Das hat natürlich auch mit diesen ganzen Lootboxen-Glücksspiel-Thematiken zu tun. Das finde ich sehr gut. Aber jetzt ist aber auch auf der anderen Seite die Frage, 12, ist das halt eine richtige Einschätzung? Ne? Eigentlich ist ja Fußball das Spiel für die Masse und so weiter. Und natürlich schön, wenn auch gerade junge, fußballinteressierte Menschen das spielen können. Aber irgendwie, so 12 ist auch so zahnlos irgendwie. Also wenn man jetzt wirklich sagt, da geht's um Glücksspiel und das hat süchtig machende Inhalte, dann hätte man auch eigentlich eine 16 draufdrücken müssen, meiner Meinung nach. Auch wenn das natürlich jetzt für das restliche Spiel an sich nicht realistisch ist. Weil natürlich so Karrieremodus ist ja komplett harmlos. Da sollst du spielen können, auch wenn du 10 bist. Das ist ja komplett egal. Aber so gerade Ultimate Team müsste eigentlich meiner Meinung nach mit einer FSK 16 belegt sein, aufgrund dieser ganzen Glücksspielthematiken, solange wir sie halt noch drin haben.
Ja, absolut, da bin ich bei dir. Ich bin auch der Meinung, dass man hier vielleicht sogar in separaten Game-Modi USK vergeben müsste. Also für das Game an sich ist eine USK-Freigabe von 0 eigentlich logisch, aber alleine für Ultimate Team müsste es 16 oder wenn nicht sogar noch höher sein eigentlich. Ja, also dass es halt wirklich Major-Content ist aufgrund der Gambling-Geschichte, die da drin steckt. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, ob du da quasi über die Game-Account sozusagen, eine Verifikation der Altersabfrage, die da drin steckt, für diesen Modus einbrauen müsstest. Weil das Gesamtspiel als 12 zu klassifizieren, ist für mich auch mehr so, weiß nicht, ein Mystery in a Box eigentlich. So, eigentlich ist es ja für Kinder. Das ist eigentlich Quatsch, ja, das ist es so, ja.
Naja, also das ist jetzt auch keine Info, da wollen wir jetzt, weil wir jetzt auch nicht die Expertise da haben, groß drüber sprechen, aber ich finde es einfach erwähnenswert, dass wir mal eine Einstufung bekommen haben, die nicht null ist. Und aber für mich ist 12 einfach wirklich so ein, ja, es ist ja eingestuft, das ist eher so ein Erfolg für EA letztendlich, weil die halt sagen können, ja, wir sind ja offiziell, wir haben ja uns auch bemüht, ne, dass wir da hier Jugendschutz und so haben, aber 12 ist halt auch nix. Also 12 ist wirklich nur, dass da halt ein Stempel drauf ist, aber das ist ja keine Hürde. Und wie du gerade auch schon beschrieben hast, ich find's genauso, das ganze Spiel als ab 12 zu deklarieren, ist total bescheuert. Das ist falsch, es müsste eigentlich diesen Modus separat abtrennen. Aber das ist wieder eine andere Debatte. Müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Zum nächsten Zyklus dann, weil vorher wird eh nichts passieren.
Das ist wohl richtig. Der nächste Zyklus steht auch an. Schauen wir mal noch einmal E-Sports technisch jetzt auf dem, was hier im August passiert ist. Es gab noch einen Illegella Cup. Das schmeißen wir mal kurz rein. Gewonnen haben Johnny und Fabienne. Wobei ich auch hier mich weiterhin frage, ob die Kategorisierung von Fabienne als Content-Creatorin so passend ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich habe langsam das Gefühl, dass sie da schon ein bisschen rausfällt. Das ist ein bisschen wie viel Fabio. Die sind teilweise einfach irgendwie auch dann doch irgendwo zu gut, nur Content-Creator zu sein an sich eigentlich.
Das ist schon schwierig, aber dadurch, dass viele Pros auch Richtung Content-Creator gehen, weil sie einfach keinen Bock mehr auf Competitive haben oder auch einfach nicht mehr gut genug sind oder so, verschwimmt diese Grenze ja sowieso. Und ja, ob man das nachher so sieht, aber um so richtig competitive zu sein, müsste sie halt auch die entsprechenden Turniererfolge haben für mich. Also ne, irgendwo eine Präsenz zumindest haben bei den Turnieren. Und die hat sie seltenst. Und von dem her finde ich das noch okay, als Content-Creatorin bezeichnet zu werden. Und ich meine, auch Bateson hat mal 30-0 in der Weekend League geholt, was auch wirklich eine sehr gute Leistung ist. Also ne, nur weil jetzt jemand gut spielt, würde ich das nicht direkt klassifizieren als Pro. Weil wenn das ihre Jobbezeichnung ist, laut Vertrag auch, dann ist sie nicht professionelle E-Sportlerin in dem Sinne, dass sie competitive spielt, sondern eben Content-Creatorin mit guten Leistungen. So.
Na gut, das nehmen wir mal so hin. Dann, glaube ich, ein Wechsel, den man schon ein bisschen auch erwartet hat, oder zumindest ich wusste es nicht, aber ich hatte ein sehr starkes Bauchgefühl nach dem, was am Anfang der Saison passiert ist. Henning wechselt von Hansa Rostock, FC Hansa Rostock zum SV Werder Bremen und bildet da dann jetzt in der kommenden Saison ein Duo mit Berkay. Was sagen wir dazu? Ich finde, das wirkt sehr, sehr stark auch wieder.
Das wirkt sehr, sehr stark. Also Bremen sehr gut aufgestellt. Berkay kommt ja auch wieder zurück von St. Pauli. Das ist ein Top-Duo und Werder Bremen hat damit jetzt zumindest mal wieder vermittelt, wir wollen wieder mitspielen nach wirklich Katastrophenjahren eigentlich, in denen Bremen gar keine Rolle gespielt hat so richtig. Ist das jetzt eine ordentliche Aufstellung? Ich freue mich für Henning auch, ich mag den ja auch persönlich sehr gerne, dass er ein gutes Team gefunden hat und auch ein Team, die da wirklich Bock drauf haben, das ernst zu nehmen. Ich würde jetzt an der Stelle kurz einmal die Biege machen, so Richtung die neuen Vereine, die dabei sind. Ich möchte Osnabrück zum Beispiel erwähnen, die ein komplett anderen Ansatz fahren. Und da möchte ich aber auch mal kurz deine Meinung zu haben, denn die wollen ein Team, was aus nicht-binären Personen beziehungsweise auch Frauen aufgestellt ist, was ich als Ansatz erstmal einfach begrüße, weil das Vielfalt reinbringt und einfach eine andere Perspektive. Auf der anderen Seite ist das aber auch so ein reines Marketing-Ding dann, weil die halt auch sagen, okay, wir wollen dieses Thema, wir machen da jetzt mit, aber wir machen halt auch nicht so richtig konkurrenzfähig mit, weil, muss man natürlich ernsthaft sagen, es gibt keine großen, bekannten Namen, die sich als nicht-binär sehen oder Frauen sind. Also gerade Thema Fabienne, die wahrscheinlich eine der besten Spielerinnen in Deutschland ist, die spielt nicht wirklich competitive. Und dann ist die Frage, wie sehr ist dein Anspruch, da eben auch wirklich mitzuspielen? Die spielen halt dann jetzt erstmal einfach nur mit. So, ich hab mir noch nicht so die vollendete Meinung gebildet, aber ich find's erstmal so ein bisschen, auf der einen Seite sehr cool, dass sie das machen, auf der anderen Seite aber irgendwie schade, weil sie damit direkt eigentlich sagen, okay, wir spielen jetzt hier nicht mit, um wirklich zu gewinnen.
Ja, ich finde es auch nicht ganz so einfach, das ganze Thema zu beschreiben, wie sie das handeln wollen. Natürlich haben sie dadurch einen durchaus besonderen und sehr eigenen Ansatz, aber wie du schon sagst, die Wettbewerbsfähigkeit unter diesem Ansatz wird wahrscheinlich sehr stark leiden. Und das macht es andererseits dann auch gleich sehr, sehr schwierig. Ich finde es okay, zu versuchen, so einen Ansatz zu gehen, aber diese absolute Art, sich nur darauf zu fokussieren, finde ich sehr schade. Wenn man von Diversität und von Förderung spricht, dann ist für mich auch Teil der Realität, dass man eben einen Kader aufbaut, der beide Sachen dann einfach enthält und vielleicht dann eben der bisher eher ungeförderte Teil in dieser Szene von dem Teil profitiert, der sich schon etabliert hat. Also in dem Fall Non-Binäre und Frauen könnten hier extrem davon profitieren, mit einem etablierten Pro bereits zusammenzuarbeiten und davon auch einfach gefördert zu werden. Und das ist, denke ich, einfach eine vielleicht auch irgendwo bessere Möglichkeit, das auch aufzuziehen, in meinen Augen.
Also ja, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Also das wollte ich einfach nur mal mit Osnabrück mit reinbringen. Und dann müssen wir eigentlich drüber sprechen, der FC Bayern hat 4 Scouting-Turniere gemacht. Ich habe bei einem mitgespielt und muss erstmal sagen, wirklich, wie krass unterschiedlich das Gameplay im 95er-Modus ist zu Ultimate Team. Ich habe vorher noch mal ein bisschen trainiert und so weiter. Ich glaube, ich habe mich dadurch auch noch mal einen Ticken verbessert, so spielerisch. Aber das Gameplay im 95er-Modus ist also mal eine ganz andere Welt und hat mir persönlich gar keinen Spaß gemacht. Aber das lassen wir jetzt einfach mal, ne, also meine Gameplay-Erfahrung. Ich habe eine Runde überstanden, das war aber auch ein Free-Win, weil der Gegner nicht gekommen ist. Aber ich habe zumindest eine Runde in diesem Qualifier überstanden und war dann damit, ich weiß nicht, top irgendwie 50 oder sowas zumindest mal bei 100 Teilnehmenden oder so. Und danach bin ich sang- und klanglos ausgeschieden, weil ich überhaupt nicht aufs Gameplay klar kam. Ist aber jetzt auch nicht mein Anspruch gewesen, das zu gewinnen tatsächlich, weil am Ende ist auch meine realistische Einschätzung, dass ich da nicht auf dem Level bin. Ich kann mir das sehr gut angucken und ich glaube, ich kann es auch sehr gut beurteilen, aber das Spielen ist einfach nochmal eine andere Liga. Und andere Liga muss man auch beim Teilnehmerfeld sagen, denn da waren sehr viele bekannte Namen, die man von anderen Teams kennt, die man aus der generellen VBL-Szene kennt. Einfach sehr viele Pros. Also, und wie sehr die jetzt auch Fan sind, sag ich mal, stelle ich jetzt mal hinten an. Also bei so einem Eisvogel zum Beispiel, der hat auch mitgespielt, da weiß ich, dass der Bayern-Fan ist, der kommt ja auch aus München. Das kann ich schon verstehen, aber jetzt bei vielen anderen, die spielen halt mit, weil sie einfach einen Spot brauchen. Ja, ne?
Aber ja, genau.
Will ich also nicht das so ganz krass kritisieren, aber das gehört irgendwie mich dazu. Viele haben da wahrscheinlich nicht die Bayern-DNA, sag ich mal.
Ja, mir san mir sind wir da jetzt nicht. Das ist mehr so mir san Deutschland quer. Hauptsache, wir sind dabei bei der VBL-CC.
Ja, genau. Und das Thema hatten wir auch schon. Es ist halt notwendig, bei einem Bundesligisten zu spielen, um eine größere Chance auf einen Spot zu haben für die, wie auch immer, Global Series dann am Ende aussehen wird, beziehungsweise der Pro-Bereich. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass die internationalen Turniere bis jetzt eigentlich gar nicht existent sind. Also ich weiß gar nicht, was da geplant ist, was ich sehr schade finde nach wie vor. Aber diese nationalen Turniere werden sehr, sehr wichtig werden. Deswegen versuchen gerade alle, irgendwo einen Spot zu bekommen. Und das wird aber auch spannend, wenn du halt Teams hast mit 3 Spielern zum Beispiel. Du hast aber nur 2 Spots. Was machst du mit dem dritten? Also das wird auch sehr interessant. Und Bayern wird jetzt irgendwie ein Team stellen aus den 8 verbleibenden Spielern, die sich qualifiziert haben. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, welche Spieler tatsächlich dabei sind, aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass Bayern das krass konkurrenzfähigste Team stellen wird.
Ja, um mal wirklich aktiv gerade 4 Namen zu nennen. Wir haben Epixel, Thomas Ostermeier, Lukas Seiler, der von der TSG auch jetzt entlassen wurde, hat sich da reingespielt. Und Corinther, der mal auch bei Mainz, glaube ich, war, von SP9, ja. Also von Polters E-Sports-Team. Die sind dabei. Und dazu ist auch jemand vom SV Meppen im erweiterten Kreis, der in den VBL Open gegen Dulmike in der entscheidenden Runde verloren hat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das sind ja alleine jetzt schon 5 Namen, die schon wirklich auch gezeigt haben, dass sie spielerisch was drauf haben. Dazu gesellen sich noch weitere. Die Namen persönlich, und da möchte ich niemandem zu nahe treten, sagen mir jetzt gerade nichts, aber das heißt nichts, wenn du dich da, wobei Ekrem Dogan sagt mir vom Namen her auf jeden Fall was, Entschuldigung, aber Enrique Kilic sagt mir jetzt auf dem ersten Moment zum Beispiel gar nichts und Pascal Neymar, den kenne ich auf jeden Fall auch. Aber ich bin wirklich gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt und da glaube ich leider, dass es die bekannten Profigesichter sein werden. Und dann ist es auch irgendwie wieder schade, weil der Ansatz ist, der Gedanke hinter diesem Turnier dann eigentlich auch wieder völlig obsolet und Makulatur geführt ist. Dann. Aber es ist, wie es ist, ne?
Ja, da müssen wir jetzt einfach mal das hinnehmen und mal gucken, was dann bei rumkommt. Ich bin sehr gespannt auf die finalen Kader dann von allen Teams und auch sehr gespannt auf die Infos. Die werden jetzt ja dann in vielleicht der nächsten Woche, übernächste Woche offiziell announced. Es hieß ja dann nach Bundesliga-Start und der ist jetzt herum. Ganz kurzer Schwenk, Bayern zum Glück auch gewonnen, da bin ich aber schon mal sehr froh nach der Supercup-Geschichte, ist ja sehr wild gewesen. Übrigens, ich war im Stadion und ich habe selten dieses Gefühl gehabt, wie da, als Kane eingewechselt wurde, da war wirklich mal richtig Stimmung, weil einfach du richtig dieses Gefühl hattest, wow, hier kommt gerade jemand Bedeutendes auf den Platz. Das war ein kleiner Hoffnungsschimmer irgendwie am Rande für diese teils desolaten Bayern-Leistungen. Supercup will ich auch nicht drüber sprechen, aber naja, gut, das ist das.
Aber um auch nochmal einfach kurz Fußball aufzugreifen, also ich finde es wirklich, wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal, oder ich habe zumindest habe ich einen Tweet gemacht, dass ich es irgendwie schon ziemlich cool finde, dass jemand wie Harry Kane dann doch tatsächlich auch in die Bundesliga wechselt und auch hier wirklich mit einer unfassbar positiven Art ankommt. Das finde ich wirklich einfach sehr beeindruckend. Das hat mich, der ist einfach nur am Grinsen so. Der freut sich die ganze Zeit irgendwie so jedes Interview, alles, was man sieht. Der ist irgendwie die ganze Zeit so total positiv. Und es gibt natürlich jetzt sehr viel Kritik, sowohl nicht nur bei den an den Bayern für diesen 100-Millionen-Transfer. Ich erinnere, da denke ich an dieses Banner von Werder Bremen, was da ausgehängt wurde, wo sie Uli Hoeneß von 2019 zitieren. Als dort aber auch, wie Jürgen Klopp kritisiert wird, dass sie eben einen Spieler auch für 100, über 100 Millionen verpflichten wollen und er damals gesagt hat, dass es irgendwie nicht so geil ist. Der Fußball ist in einem völligen absurden Realm, ich weiß gar nicht, wie es in einer absurden Parallelwelt angekommen, die gerade für niemanden irgendwie mehr so richtig greifbar ist. Und klar kann man sich jetzt natürlich das leicht Cherry-Picking machen und sagen, ja, also, die Bayern, die geben jetzt hier 100 Millionen aus für einen Spieler, das hätten sie früher nicht gemacht. Ja, das ist richtig, aber sie haben auch einfach gar keine Möglichkeit mehr. Also, geh mit oder get left behind ist so ein bisschen die Devise, die, glaube ich, hier existiert. Und das ist, glaube ich, für alle komisch und auch nicht das Geilste für die Vereine. Für die Einzigen, die das geil ist, ist tatsächlich diese komische Liga aus dem Nahen Osten, die einfach alles Geld, was sie besitzen, so hart reingeschmissen haben, dass der Markt jetzt tatsächlich genauso aussieht. Und ich habe es auch unter einem Kommentar geschrieben auf Twitter und das ist mal so auch aus meiner persönlichen Welt gesprochen. Der Fußball war vorher langweilig oder ist langweiliger geworden, als sich angefangen haben, all diese Leute in den Fußball einzukaufen, in den Premier League Fußball vor allen Dingen auch unter anderem. Und jetzt ist es so, dass sie nicht mehr über Vereine sich in irgendeine Liga kaufen, sondern sie nehmen einfach die Liga selbst und kaufen sich die Spieler alle zu sich. Und das macht das Ganze irgendwie noch viel schlimmer. Und das ist eine Entwicklung, die mein Interesse am Fußball gerade wirklich ziemlich erstarren lässt auf der einen Seite.
Ja, deswegen konzentrieren wir uns jetzt dann auf die Virtual Bundesliga, wo ich wirklich Hoffnung habe, dass das ein richtig gutes Turnier wird dieses Jahr. Aber das lassen wir jetzt einfach mal mit dem Thema. Wir müssen aber bei Bayern noch über ein besonderes Thema sprechen und das haben wir extra jetzt in diese Themenliste aufgenommen, weil wir wissen, dass er zuhören wird und wir wollen es einfach nochmal dokumentieren. Hubi, liebe Grüße, wir haben es gesehen, dass du auch gerne dieses Kane-Trikot gewinnen wolltest. Wollte ich einfach nur an der Stelle nochmal erwähnt haben, ist gesichert und jetzt auch hier für die Nachwelt dokumentiert. Hubi, unser Lieblingsstreamer und guter Freund des Podcasts, möchte auch ein Bayern-Trikot besitzen.
So, und das ist guck mal, Hubi. Ich mach dir jetzt ein Angebot, so, ne? Also, wenn du das jetzt nicht gewinnst, und wir haben ja mal aus Spaß gesagt, du kriegst so eine Bettwäsche, das haben wir ja nie gemacht, aber wenn du wirklich dieses Kane-Trikot willst, ja, ruf mir an, ich gebe dir 30 Euro dazu, dann kannst du es bestellen.
Aber dann machen wir auch eine Fotodokumentation dazu. Also, dann möchte ich auch bitte, dass das mal mindestens auf Twitter gepostet wird und der Podcast verlinkt wird.
So ein Ding.
Das wäre das Mindeste. Also,
Obi, wenn es ganz dringend ist und du möchtest das wirklich haben, ja, dann melde dich, wir kriegen das hin.
Gut, Mero, dann will ich noch ganz kurz über die Beta sprechen, die aktuell im Umlauf ist. Viele haben ja einen Code bekommen, wir natürlich wieder nicht. Als Podcast des Vertrauens, aber das soll uns gar nicht aufhalten. Trotzdem bekommt man ja das ein oder andere mit. Es werden so oder so Dinge geleakt. Man kriegt auch ein bisschen Einschätzung. Ich habe mir unter anderem den Food Weekly Podcast angehört mit Tom Lees, der auch ein bisschen insgesamt zum Gameplay erzählt hat als Pro und auch als einer der etablierten Pros aus den vergangenen Jahren. Konnte der, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, was da so abgeht. Das fand ich sehr interessant. Ich will es jetzt gar nicht alles rezitieren, sondern hört euch das gerne mal an. Fand ich sehr interessant. Er hat eigentlich eher Hoffnung gemacht, so habe ich ihn zumindest verstanden, weil er das Gameplay zwar noch nicht ausbalanciert und ideal fand, aber auf jeden Fall ganz gut. Andere haben ja schon gesagt, boah, das ist so langsam und so weiter, aber das ist halt jedes FIFA auch so. Gerade auch, wenn man noch nicht Ultimate Team spielen kann und da noch nicht die krassen Werte sind, die wir jetzt haben, kommt es einem natürlich auch erstmal langsamer vor. Generell möchte ich aber einfach nochmal sagen, die Beta läuft, das Feedback wird hoffentlich gegeben und ist konstruktiv, sodass man damit auch wirklich eine Verbesserung noch erzielen kann. Und ich freue mich langsam einfach auf das neue Spiel und auf diese Anfangsphase, weil einfach das Schönste am Spiel ist, neu zu starten, sich über jeden Spieler, den man zieht, auch wirklich zu freuen, weil ganz ehrlich, jetzt in diesem Packgrind, da freue ich mich ja nicht mehr, wenn ich irgendwas Krasses ziehe, weil das geht halt eigentlich nur noch in die SBC für Ronaldinho.
Ja, ich bin ich freue mich auch aufs neue Spiel. Ich habe langsam auch wieder Bock, so das Übliche zum neuen Release-Zyklus hat man dann auch wieder echt viel Spaß drauf. Ja, dieses Beta-Bingo ist so eine Sache, weswegen, also ich würde gerne mal selbst die Beta spielen, gerne mal reinschauen, aber auch dann würde ich es wahrscheinlich nicht zu hoch hängen, auch wenn es vielleicht Spaß machen sollte. Ich finde, was viele bei der Beta irgendwie immer vergessen, ist, dass nicht dieselbe Masse an Menschen auf den Servern unterwegs ist, wenn sie das Gameplay nutzen, wie wenn das Spiel released ist. Und ich finde, das ist immer ein Faktor, der in der Saison unfassbar hochgehängt wird, aber in der Beta ganz schlecht mit eingeordnet wird bei vielen Leuten. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und entsprechend, ja, schauen wir mal, was wird. Und wir freuen uns auf den Release.
Hast du denn einen Lieblingsspieler der Woche, Mero?
Nee, da ich jetzt nicht gespielt habe, habe ich das nicht. Ich will Mascherano und Florenzi testen. Die habe ich jetzt beide im Team. Mehr freue ich mich auf Florenzi ein bisschen, wenn ich ehrlich bin.
Okay, dann ist für mich natürlich, und da bin ich auch sehr froh, dass er diese Karte bekommen hat, Xabi Alonso Coverstar-Icon. Das, also nicht nur allein, weil Xabi Alonso einer meiner Lieblingsspieler ist, sondern auch, weil die Werte extrem gut sind. Er spielt sich richtig gut. Aber also das ist vielleicht mit Zidane, weil ich Ronaldinho noch nicht habe, sind das meine zwei Spieler, die ich absolut empfehlen kann. Die machen richtig Spaß. Zidane, wie gesagt, ich spiele den auch im Sturm im 4-2-4. Das macht auch richtig Bock. Shevchenko auch richtig gut. Generell die Coverstar-Icons sind alle richtig gut bis jetzt, die ich gespielt habe. Also Rooney habe ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Wobei vielleicht, wer weiß, mit dem Packgrind mache ich den auch noch. Aber jetzt also mal wirklich, Xabi Alonso, mach den, Top-Empfehlung, super Mittelfeldspieler. Endlich eine Karte, die er verdient. Ich freue mich, wenn Klose auch noch kommt, weil der müsste dann auch eine 98 oder eine 97 haben. Das wäre sehr schön. Den würde ich auch noch mal spielen. In diesem Sinne, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Woche zur nächsten Folge von der Ersatzbank. Teilt den Podcast gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und guckt mal bei Spotify, ab und zu mache ich hier irgendwie so ein Q&A mit rein oder stelle irgendwelche Fragen. Nehmt da gerne dran teil, das ist immer noch mal ein bisschen ganz netter Input für uns. Mero, die letzten Worte gehören dir. Ich verabschiede mich für diese Folge. Macht es gut und holt euch den Winnie, falls ihr ihn noch nicht habt, bei Level 40, wenn ihr soweit seid. Ich glaube, Mero, du hast noch ein bisschen Weg zu gehen.
Ich bin, glaube ich, Level 3 oder 5. Ich habe auch kein Bedürfnis, den Winnie zu holen. Winnie ist einer der Spieler, die ich sehr bewundere. Und mit Bezug auf Real Madrid muss ich sagen, und noch mal die Schere auf zum Fußball. Ich liebe es, dass Jude Bellingham jetzt bei Real Madrid ist. Und ich habe das Gefühl, dass er der nächste große Leader im Mittelfeld bei Real Madrid werden kann und sich da auch so seine eigene Legende aufbaut. Das macht mich sehr glücklich, das zu sehen, wie er da spielt. Ich bin gespannt, wie die Saison sich wie es rauskommt am Ende die Saison. Und entsprechend, falls ihr gerade absolute Takes zum Fußball und rund um EAFC, FIFA 23, E-Sports etc. pp. Habt, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns. Wir sind dabei und gehen auch gerne mal drauf ein. Gerade jetzt gegen Ende der Saison bietet sich das manchmal immer noch ein bisschen mehr an. Wir machen das allgemein sehr gerne. Entsprechend eine schöne Woche und bis bald.